hier ist Ramona Pauli, live von der 16. Kreu in Montreal. Ich bin hier mit Professor Jürgen Rockstroh von der Universität Bonn. Wir kommen gerade aus einer Session zur HIV-Hepatitis-Co-Infektion. Herr Professor Rockstroh, was gibt es denn Neues zur HIV-HBV-Co-Infektion?
Also es gab einmal eine Arbeit, die sich beschäftigt hat mit Patienten, die unter Tenofovir-Einnahme entweder eine BLIP, also mal über 2000 International Units, dann wieder drunter unter der Nachweisgrenze waren, und aber auch Patienten, die überhaupt nicht unter die Nachweisgrenze gegangen sind. Und das Interessante, klinisch auch, glaube ich, relevant, war, dass bei diesen Patienten überwiegend ein nicht vorhandener oder nicht messbarer Tenofovir-Spiegel dafür ursächlich war, also wahrscheinlich Adherenzschwierigkeiten. Es ist eigentlich nicht gelungen, eigene resistenzspezifische Mutationen nachzuweisen. Trotzdem, glaube ich, müssen wir weiter Patienten, die unter Tenofovir replizieren, untersuchen, um zu gucken, was bedeutet es für Langzeitreplikation, gibt es neue Mutationen. Da muss man sicherlich weiter auch nach Resistenzen schauen. Es gab dann nicht in der Oral Session, aber als zwei Late-Breaker-Poster, zwei Arbeiten, die sich mit Tilbivudin beschäftigt haben. Tilbivudin ist ja etwas, was von den europäischen Leitlinien für die Behandlung der Hepatitis B bei fehlender HIV-Indikation empfohlen wird. Und da gab es einen interessanten Fall aus London, wo eben auch ein absinkender HIV-Viruslast, also sozusagen eine mögliche Anti-HIV-Wirkung von Tilbivudin, beobachtet wurde oder spekulativ zumindest hier ein Zusammenhang hergestellt wurde, allerdings nicht wie damals bei Entecavir mit einer schlüssigen Mutation. Es gibt auch keine In-vitro-Experimente, die diese Anti-HIV-Wirkung belegen. Trotzdem wirft dieser Fall natürlich gewisse Fragen auf. Es gab aber dann von der Firma Novartis, die für den Vertrieb und Verkauf dieser Substanz zuständig ist, eine Laboruntersuchung. Leider hängt das Poster im Moment noch nicht, aber aus dem Abstract ist man zumindest entnehmen, dass die da wirklich in Zell-Assays geguckt haben und eigentlich keine Anti-HIV-Wirkung in einer groß angelegten Laborstudie nachweisen konnten. Sodass man damals zumindest von der Laborseite her sagen muss, kein Hinweis, gibt jetzt diesen einen unklaren Fall. Hier muss man, glaube ich, ganz engmaschig und mit großer Vorsicht eben Patienten, die auf Tilbivudin als alleinige Therapie der Hepatitis B bei HIV eingestellt sind, beobachten und eben HIV-RNA monitoren und dann gegebenenfalls auch gucken, ob Resistenzen entstehen.
Gehen wir weiter im Thema zur HIV-Hepatitis-C-Koinfektion. Die akute Hepatitis C ist ja im Steigen begriffen, gerade bei MSM. Gab es hier neue Daten zur Inzidenztherapie?
Hier gab es vor allen Dingen Daten aus New York, die eben auch doch nahelegen, dass die akute Hepatitis C bei MSM auch in den USA durchaus ihre Kreise zieht. Es gab hier relativ ähnlich zu den europäischen Daten Analysen und Fragebögen, Auswertungen hinsichtlich der Risikofaktoren für die Übertragung einer akuten Hepatitis C, und das läuft alles so ein bisschen auf den ungeschützten, im Wesentlichen Analverkehr hinaus, auch der Gebrauch von Sexspielzeugen, Fisting und vor allen Dingen aber die Einnahme von Drogen, immer unter der Vorstellung, dass dann bestimmte Inhibitionen wegfallen und vielleicht auch die Neigung zu Unsafer Sex größer ist, hier eben eine Rolle spielen. Also ich glaube, dass zumindest was die Übertragungsfaktoren angeht, sicher eine gewisse Kongruenz zwischen den amerikanischen und europäischen Daten finden lässt. Auch hier zeigen sich eben mehr Infektionen. Was von den New Yorkern interessant auch noch gezeigt werden konnte, ist, dass bei Patienten, die im Rahmen der akuten Hepatitis C biopsiert wurden, teilweise auch nochmal nach Jahr 1 und 2, sich doch ein signifikanter Anteil mit Resistenzen findet. Was natürlich zumindest so ein paar Fragen aufkommen lässt, ob vielleicht der Verlauf der akuten Hepatitis C bei HIV-Patienten durchaus einen schlechteren Verlauf nimmt. Und das hat sozusagen natürlich, was Verhinderung der Übertragung, Präventionsbemühungen angeht, auch nochmal eine ganz eigene Stellung. Und
Therapie der akuten Hepatitis C, da soll man ja auch bei den Co-Infizierten nicht allzu lange warten, sondern innerhalb von 3 Monaten anfangen mit der Therapie. Gab es hier neue Daten dazu?
Die New Yorker Kollegen haben auch ihre Ansprechraten gezeigt, die durchaus eben auch höher liegen wie bei der chronischen Hepatitis C. Große Studien gab es hier aber nicht. Ich denke mir, was sich in Europa sicherlich jetzt anbahnt, ist die NEED-002-Studie, wo eben in einem Verbund aller europäischen Partner letztendlich eben ein Protokoll aufgelegt werden wird zur Behandlung der akuten Hepatitis C, wo im Wesentlichen untersucht werden soll, brauchen wir Ribavirin, ja oder nein, und dann auch, können wir 24 Wochen behandeln oder müssen wir 48 Wochen behandeln.
Kommen wir zum letzten Punkt, zur HIV-Hepatitis C chronisch. Wie sieht es hier aus?
Ja, hier gab es eigentlich eine ganze Reihe interessanter Daten. Einmal, was den natürlichen Verlauf angeht, haben wir selber Daten vorgestellt aus der Eurostat-Untersuchung, die nahelegen, dass die Höhe der Hepatitis-C-Viruslast mit dem Risiko für Tod oder vor allen Dingen Lebertod korreliert. Das ist also die erste Arbeit, die sagt, dass möglicherweise Patienten mit einer hohen Viremie über 500.000 intestinalen Units ein höheres Risiko haben, eben auch an der Leberkrankung zu versterben. Das ist natürlich für monoinfizierte Patienten noch nie gezeigt worden. Es gab sehr viel Diskussionsbedarf zu der Studie. Ich denke mir, man muss allerdings immer sich daran erinnern, dass die Hepatitis C bei HIV-Infektion durch besondere Eigenschaften gekennzeichnet ist, nämlich raschere Fibrose-Progression, mehr Ereignisse klinischer Art und eben auch eine viel höhere Viruslast. Und vielleicht kann man wirklich diesen Zusammenhang in der Tat bei diesem rascher verlaufenden Verlauf bei den Koinfizierten eben entsprechend dann auch darstellen. Es gab darüber hinaus auch Daten aus der ACTG-Studie, die letztes Jahr hier schon vorgestellt wurde. Damals waren ja Patienten nochmal mit Interferon, entweder wenn sie naiv waren oder auch wenn sie auf eine vorherige Therapie nicht angesprochen hatten, mit Interferon und Ribavirin behandelt worden und im Fall des Nichtansprechens in eine Dauertherapie mit Interferon überführt worden, in der Hoffnung, dass vielleicht hier eine alternative Therapiemöglichkeit zur Fibroseprogression entwickelt werden könnte. Das hatte ja alle Hoffnung nicht treffen können. Es gab keinen Unterschied zwischen denen, die keine Interferon bekamen, versus denen, die Interferon behandelt wurden, sodass die Maintenance-Strategie nicht weiter verfolgt wird. Jetzt wurden die Daten vorgestellt von den Patienten, die nach Woche 12 ein mindestens 2-Log-Stufe Abnahme der HCV-RNA aufwiesen und hat dann sozusagen weitergeguckt, wie entwickelt sich das Therapieansprechen bis Woche 72. Und da zeigte sich eben 24 Wochen später bei denen, die schon fertig für die Auswertung waren, nicht alle Patienten hatten diesen Zeitpunkt schon erreicht, eine Ansprechrate so um die 30%, was gar nicht so hoch ist. Allerdings konnte auch ganz schön zeigen, dass wenn man wirklich die gesamte Dauer behandelt wurde und entsprechend auch keine Dosisreduktion vorgenommen wurde, dass das entsprechend dann höher war. Und wie aus allen anderen Studien auch bekannt, wer bei Woche 12 negativ war, der hatte eben ein viel höheres Ansprechen Wahrscheinlichkeit als Patienten, die nur 2 Logstufen abgefallen waren.
Recht herzlichen Dank für die interessanten Daten.